Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Es eröffnet neue Möglichkeiten für Clubs und es eröffnet neue Möglichkeiten, was Schönes, was Nachhaltiges, was Gutes aufzubauen. Dementsprechend nochmal machen wir das, was wir machen, mit viel Herzblut, mit viel Leidenschaft, mit viel Energie. Wohl wissend, dass es nicht einfach ist, gegen die Großen der Branche erfolgreich zu sein. Aber das ist ja auch immer schön, dann so ein bisschen der Kleine zu sein, der dann gegen die Großen versucht, Präsenzen zu gewinnen. Und das, glaube ich, kriegen wir bisher ganz gut hin und werden es auch in Zukunft ganz gut hinkriegen.
Hallo, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wer ist denn da? Der Kleine, der versucht, mit den Großen mitzuhalten und vor allen Dingen in welchem Bereich? Es geht um die Auslandsvermarktung der Bundesliga. Jetzt sagt bitte nicht, boah, tausendmal schon gehört, die DFL auf dem Auslandsmarkt versucht, Gelder zu bekommen, indem sie die Medienrechte verkaufen. Nee, ist ganz was anderes, was heute thematisiert werden soll in meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog. Zunächst einmal, wer sind die Kleinen? Das ist Mainz 05, der VfL Bochum, VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld. Auch diese Vereine bemühen sich natürlich, irgendwo auf dem ausländischen Markt präsent zu sein, neue Fans zu generieren, Gelder zu bekommen, alles das zu machen, was die Großen Bayern München, Borussia Dortmund natürlich auch machen. Aber verständlicherweise schwer für diese, ich sag mal, No-Names im Ausland, sich durchzusetzen, denn in diesem Ausland, gehen wir mal auf den asiatischen Markt, da sind ja nicht nur Bayern München und Borussia Dortmund, sondern auch die FC Liverpool, FC Barcelona, Manchester City, United und was nicht alles. Ja, und dann kommen diese vier Kleinen und sagen, wir sind auch noch da, möchte jemand mit uns was machen? Nicht ganz einfach. Es gibt aber jemand, der genau das versucht und sogar sehr erfolgreich, sondern gemacht hat. Sebastian Schächter, Geschäftsführer der Schächter Sports GmbH. Der hat genau diese Aufgabe übernommen für, ich sage es gerne nochmal, ohne dass man es falsch versteht hoffentlich, für diese No-Name-Vereine im Ausland, Märkte zu erschließen, über Jugendarbeit diese Vereine bekannt zu machen, Fans zu generieren und damit auch Wirtschaftlichkeit im Ausland. Sebastian Schächter ist damit seit vielen Jahren sehr erfolgreich unterwegs und er ist heute mein Gast in der Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Mit ihm spreche ich über dieses Modell, was er dort im Ausland vertreibt. Wir haben immer so den asiatischen Markt im Kopf, aber der ist nicht nur in Asien aktiv, der Sebastian Schächter, auch auf anderen Kontinenten und das sehr erfolgreich. Das ist heute das Thema, die Auslandsvermarktung der Bundesliga, diesmal vor allen Dingen der Vereine aus der zweiten Reihe. Darum geht es in der heutigen Ausgabe. Ich darf mich auch noch kurz vorstellen, ich bin Ralf Bosse, seit mehr als 30 Jahren Fußballkommentator, arbeite für Radio und Fernsehen, habe in dieser langen Zeit rund 1600 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen übertragen, die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live kommentiert und biete eben seit langer Zeit diesen Podcast Bosses Bundesliga-Blog an. Heute mein Gast Sebastian Schächter, der Geschäftsführer der Schächter Sports GmbH. Sebastian Schächter darf ich begrüßen, Geschäftsführer seiner eigenen Firma, die aber im Fußball sehr, sehr bewandert ist, sehr wichtig ist sogar. Und ohne die geht eine ganze Menge nichts für Fußballvereine, die in der Bundesliga unterwegs sind. Das Ganze mit Schächter Sports, Sebastian. Zugegebenermaßen ist der Name jetzt nicht so unbedingt geläufig für Fußballfans in der Öffentlichkeit. Deswegen stell uns kurz dein Unternehmen Schächter Sports vor. Was macht ihr genau?
Ja, wir haben uns spezialisiert auf deutsche Profivereine ins Ausland zu bringen, insbesondere in interessanten Märkten in Amerika, in Asien, auf dem asiatischen Kontinent oder in Afrika, versuchen da eine nachhaltige Präsenz für die Vereine zu generieren und eine Sichtbarkeit. Und gerade in Anbetracht des Wettbewerbes mit der englischen Premier League oder mit der spanischen La Liga ist es aktuell umso wichtiger, gewisse Präsenzen für Vereine zu schaffen, um am Ende des Tages auch der Liga zu helfen, dass die Liga relevant wird, und dass durch die Maßnahmen der Vereine eine gewisse Sichtbarkeit auch in sogenannten spannenden Märkten auch ermöglicht wird.
Du bist ja sehr bescheiden, denn du hast nicht erwähnt, dass ihr da die Nummer 1 seid quasi auf dem internationalen Markt, was dieses Ziel angeht. Das geht so in diese Richtung Auslandsvermarktung der Bundesliga. Dieses Schlagwort kennt man sicherlich, aber ist denn doch wieder ganz was anderes, denn Auslandsvermarktung macht dann eigentlich die Deutsche Fußballliga für das Gesamtpaket Bundesliga. Dann geht es auch eher in der Richtung Medienverwertung, Lizenzen verkaufen. Damit habt ihr gar nichts zu tun. Ihr wollt einzelne Clubs im Ausland besser vermarkten und dieser Wille ist da und der wird sogar in der Vergangenheit sehr erfolgreich umgesetzt. Kannst du Vereine nennen, für die ihr bereits tätig wart?
Ja, ich versuche vielleicht mal ein bisschen weiter auszuholen. Ich hatte meine Firma gegründet als Fußballschule hier in Deutschland, hier im lokalen südwestdeutschen Raum. In Pirmasens und in Landau waren da sehr, sehr erfolgreich und hatten dann im Jahr 2013 die Anfrage eines Anbieters aus Toronto und haben das natürlich damals angenommen, sahen aber mehr die Stadt Toronto oder die Erfahrung in Toronto als den eigentlichen Reiz an, ohne zu wissen oder auch ohne eine Ahnung zu haben, wie das internationale Fußballbusiness im Jugendfußballbereich läuft und hatten dann die Erfahrung, dass quasi neben unserem Fußballcamp der FC Barcelona tätig war. Wir hatten damals 60 Kinder in unserem German ID Fußballcamp. Der FC Barcelona hatte mit 12 kanadischen Studenten knapp 200
Tor für die Borussia.
Einen oder zwei spanische Trainer dann auch vor Ort und im Laufe der Woche wanderten dann zahlreiche Kinder zu uns ins Camp und so unerfahren, wie wir damals waren, haben wir dann die Frage gestellt, warum das denn jetzt so ist, dass Kinder vom FC Barcelona Camp quasi in ein No-Name-Camp kommen. Und die Antwort war schlicht und ergreifend die, dass die Eltern und auch die Kinder nicht zufrieden waren mit der Arbeit, die geleistet wurde und sie gemerkt haben, dass bei uns mit viel Herzblut und mit viel Leidenschaft qualitativ gute Arbeit abgeleistet wurde. Dann hatten wir durch den nächsten Zufall eine Anfrage für ein weiteres Camp in Singapur. Und wir hatten durch unsere erwähnte lokale Fußballschule damals eine Kooperation mit dem Bundesligisten Mainz 05. Und die Anforderung in Singapur war tatsächlich die, dass sie gerne einen Bundesligisten als Partner hätten, sodass wir oder ich damals nach Mainz gefahren bin und sagte, ich habe eine Idee, wir machen ein Fußballcamp in Singapur. Wohlwissend auch hier, nicht wissend, was auf uns zukommen könnte, einfach der Reiz wegen. So Mainz 05 hatte dann damals zugestimmt und in Singapur vor Ort war es dann so, dass wir die gleiche Konstellation quasi wie in Toronto vorgefunden haben, sprich FC Barcelona war auch wieder vor Ort, Valencia war vor Ort, Liverpool war vor Ort, Tottenham war vor Ort, also verschiedene englische, spanische Großvereine war vor Ort. Und die Bundesliga hatte kurz davor ihr erstes Auslandsoffice in Singapur eröffnet. Und am ersten Abend hatte man dann die Möglichkeit, mit dem damaligen Leiter dieses Büros, Peter Leible, einen schönen Austausch, ein schönes Abendessen zu haben, der uns quasi diese Strategie der europäischen Clubs im asiatischen und oder weltweiten Raum erklärt hat und wir dann einfach gemerkt haben, okay, aus dem deutschen Markt war FC Bayern München logisch stark, Borussia Dortmund damals 2013 in den Anfängen, aber auch schon recht ordentlich unterwegs und wir haben dann für uns einfach gemerkt, okay, wenn wir jetzt schnell sind und ein entsprechendes Netzwerk aufbauen, sehen wir da einen großen Markt für uns, aber auch einen großen Markt für die Bundesligisten, sich durch qualitativ gute Arbeit von gegebenenfalls den spanischen und englischen Clubs abzusetzen. Und so haben wir die Firma gegründet. Und auf die Frage final zu beantworten, aktuell arbeiten wir für DSC Arminia Bielefeld, den ersten FSV Mainz 05 nach wie vor, den VfL Bochum und den VfB Stuttgart. Und mit allen vier Vereinen sind wir sehr, sehr zufrieden über die Entwicklung. Es ist überall eine sehr große Nachhaltigkeit zu erkennen, eine sehr große auch Präsenz, was die Jugendfußballaktivitäten angeht. Der VfB war jetzt auch kurzfristig mit seiner ersten Mannschaft in Austin. Dementsprechend nochmal kommen wir mit allen Clubs extrem gut voran. Die Clubs haben unterschiedliche Zielmärkte. Es macht einen großen Spaß, mit wirklich einem qualitativ strategischen Ansatz die Clubs da zu begleiten. Und wie gesagt, unsere Idee, die wir damals hatten, die Clubs dann irgendwo mitzunehmen, die ist jetzt aufgegangen und wir sind wirklich stolz auf das bisher Erreichte und das, was wir für die Clubs auch umsetzen konnten bisher.
Jetzt hattest du eben mal genannt, FC Barcelona, FC Valencia, FC Liverpool, alles Namen, wo auch ein Fußballfan in Singapur, ich will es aber gar nicht jetzt da abwerten meinen, aber überziehe jetzt ein bisschen, natürlich sagt, kenne ich, in Englisch würde er wahrscheinlich sagen, FSV Mainz 05, nie was davon gehört, VfB Stuttgart, Bundesliga, okay. Das heißt, du hast danach ja Namen genannt von Vereinen wie eben VfB Stuttgart, Mainz 05, Arminia Bielefeld, VfL Bochum, die ja von der Wiedererkennbarkeit eines Fußballfans, ja, ich will den Verein nicht zu nahe treten, aber nahezu bei Null liegt. Wenn ich also Barcelona, Liverpool, Tottenham, Valencia, da weiß auch der Allerletzte, was gemeint ist. Jetzt kommt Arminia Bielefeld und ich muss ihn erklären, ist ein Abstiegskandidat aus der zweiten Bundesliga. Wie schwer ist das denn, den Fußballfans vor Ort zu vermitteln? Ja, das ist im Moment vielleicht mit der Lizenzmannschaft nicht ganz so toll, aber generell sind wir ein toller Verein. Das wäre klasse, wenn du sagst, Arminia, my favorite club. Funktioniert das überhaupt?
Auch hier versuche ich vielleicht mal grundsätzlich auf eine gewisse Historie einzugehen, um ein besseres Verständnis vielleicht zu generieren. Die englische Premier League hat relativ früh verstanden, dass sie mit ihren Clubs in den großen asiatischen, amerikanischen Märkten, aber auch afrikanischen Märkten oder südamerikanischen Märkten aktiv werden müssen, sei es durch Friendly-Matches mit den Profiteams, sei es durch Jugendfußballcamps, sei es durch Trainerweiterbildung, sei es durch Fanpartys, was auch immer. Die Bundesliga, wie ich es eben erwähnt habe, hat da, oder die Vereine der Bundesliga haben da wenig bis gar nichts gemacht, außer Bayern München. Und dementsprechend hat man natürlich, ich sage jetzt mal, die Liga als Ganzes, als Ganzes natürlich ein Stück weit ein Problem, jetzt diesen First-Mover-Vorteil der englischen Premier League oder auch die ordentliche Arbeit der spanischen La Liga irgendwo aufzuholen. Das ist die Grundvoraussetzung. Man kann sich das so vorstellen, dass der 40-jährige Singapurianer, der seit seiner Jugendzeit den FC Liverpool supportet, natürlich jetzt schwer umzuswitchen ist auf den VfB Stuttgart, auf Mainz 05 oder auf den TSC Arminia Bielefeld. Grundsätzlich ist es aber so, dass der 6-, der 7- oder der 8-jährige Singapurianer sich in dem Moment mit dem Verein befassen, wenn nicht relativ früh die Marke ins Bewusstsein der jungen Generation bringen und A und B mit einer qualitativ hochwertigen Arbeit versucht, das Kind auch so abzuholen, dass er merkt, okay, da kommt ein Club, der hat A, Interesse an mir, B, ich lerne auch was und C, die kommen jetzt nicht nur eingeflogen und wollen die schnelle Mark machen, sondern die wollen es strategisch langfristig machen. Dementsprechend ist das, was du eben gesagt hast, sicherlich richtig. Es ist nicht einfach, ein Club wie Arminia Bielefeld jetzt beispielsweise in Südafrika, wo wir sehr, sehr erfolgreich mit dem Verein sind, zu platzieren. Trotz alledem gab es da auch eine Historie. Du hast einen Ernst Mittendorf als Jahrhunderttrainer, der sehr erfolgreich in Südafrika arbeitet. Du hattest einen Zuma, der in Bielefeld eine Legende ist, einen Darren Buckley da, einen Ruben Fernandes als Torwart, einen Kosi als Stürmer. Das heißt, da gab es schon irgendwo einen Link. Und tatsächlich war es dann so, dass wir während Corona mit digitalen Trainingseinheiten dort angefangen haben und relativ früh auch verschiedene Anspruchsgruppen in der Gesellschaft mitnehmen konnten. Das heißt, dass der ehemalige Nationaltrainer an den Trainingseinheiten mal teilgenommen hat, die Coaching-Clinics unterstützt wurden, öffentlichkeitswirksam sehr, sehr ordentlich das Ganze begleitet wurde. Dementsprechend nochmal glaube ich, dass es an der richtigen Strategie liegt, an der richtigen Herangehensweise. Und zunächst mal darum geht, Vertrauen in den Märkten aufzubauen. Und ich kann das Ganze jetzt weiterführen mit VfL Bochum in Vietnam, wo es extrem gut gelaufen ist, sehr frühzeitig große Medienanstalten auf die Programme aufmerksam geworden sind, weil es eben nicht der Ansatz von der Stange war, sondern auch ein Ansatz war, der vielleicht man so noch nicht kannte und der vielleicht auch da hinzuführte, dass das Medienunternehmen Interesse an der ganzen Sache gefunden haben. Grundsätzlich ist es so, dass es schwierig ist, weil Bayern München das Brand ist, wo jeder kennt, Borussia Dortmund auch eine sehr, sehr gute Arbeit macht, zwei, drei andere Clubs, vielleicht der FC Schalke 04, auch wahrgenommen werden. Und für alle anderen Clubs muss man, glaube ich, eine entsprechende Strategie entwickeln, um genau das zu erreichen, was man will, sprich neue Zielgruppen erreichen, neue Fans zu gewinnen, Langfristigkeit am Ende des Tages auch Monetarisierung hinzubekommen. Und das geht nur über einen Ansatz, der vertrauensbildend ist. Und das ist oft oder in den meisten Fällen schlicht und ergreifend durch Jugendfußballmaßnahmen, um einen Qualitätsnachweis nachzulegen. Und dann muss man sich Step by Step langsam vorarbeiten. Und dann kriegt man das schon hin, dass die Vereine in den gewünschten oder in den Zielmärkten auch die Relevanz bekommen, diese auch verdient haben, per se ihres Brands oder per se auch der Bundesliga, weil die Bundesliga natürlich als Dachverband auch entsprechende Punkte hat, die einfach eine Premier League beispielsweise nicht bieten kann, wie, ja, ich glaube, die Liga ist bekannt dafür, dass sie große Talente ausbildet, jetzt aktuell Bellingham oder wenn man Haaland nimmt, Musiala, die Liste lässt sich ja nahtlos weiterführen. Dementsprechend nochmal ist es ein Mix aus den USPs, die die Bundesliga in die Waagschale werfen kann, aber auch die USPs, die die Clubs irgendwo in die Waagschale werfen. Und dann geht es um einen strategischen Ansatz, der gut durchdacht und gut angelegt sein muss.
Strategischer Ansatz hattest du eben bei Arminia Bielefeld mit Ernst Middendorf genannt, der ja viele Jahre schon in Südafrika Trainer ist. Ist er noch bei Maritzburg United oder wo ist er im Moment?
Nee, der Ernst Middendorf war bei Maritzburg United. Ich muss aber, der SC Arminia hat ja auch mit Maritzburg United in einem zweiten Internationalisierungsstep dann in Südafrika eine Kooperation mit Maritzburg United gemacht, die aber unabhängig auch von der Person Ernst Middendorf gemacht wurde, um Transfer-Know-how im Sinne oder Knowledge-Know-how im Sinne von Jugendfußballmaßnahmen zu generieren. Der Ernst Middendorf ist jetzt sehr erfolgreich in Johannesburg bei Swallows SC tätig, macht da einen sehr, sehr guten Job, ist in Südafrika auch wirklich eine Legende. Das konnte ich jetzt hautnah auch mehrfach erleben und ich glaube, jeder in Südafrika kennt ihn auch. Und da macht er wirklich einen guten Job. Aber jetzt speziell die Konstellation Südafrika, Arminia Bielefeld oder auch jetzt die Clubpartnerschaft Arminia Bielefeld, Maritzburg United, die wurde unabhängig jetzt von Ernst Middendorf gemacht. Die besteht nach wie vor. Da gab es jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren einen großen Austausch. Bielefeld war dreimal hier. Der Jugendchef von Maritzburg war in Bielefeld, hat hospitiert. Also der Austausch ist regelmäßig, ist gut und ist sicherlich auch Teil der Gesamtstrategie, die zu dem Erfolg für Bielefeld in Südafrika speziell zu beigetragen haben.
Aber das wäre natürlich auch ein Ansatz, wo man sagt, wen haben wir denn bei uns in der Profimannschaft, sage jetzt mal gerne als Exot, um dort im Heimatland dann uns zu präsentieren, wo du mal zu fünf gesagt hast, habe ich an Yasung Lee gedacht, Südkorea. Die Mainz rübernehmen, die Profimannschaft mitnehmen, dort das Trainingscamp anbieten und sagen, hey, Yasung Lee ist auch wieder da in seiner Heimat. Das würde jetzt aus meiner Sicht ja vieles erleichtern. Wäre das ein Ansatz zu sagen, wir gucken mal unsere Kader durch, wo haben wir denn so einen, ich sage jetzt mal einen Exoten, der da aus einem Land kommt, wo wir helfen können in der Fußballentwicklung, aber der uns die Tür von alleine öffnet, wo wir nur sagen müssen, guck mal hier, euer Star ist da. Ginge das? Wäre das überlegenswert?
Ja und nein, ja zu 100%. Und ich versuche mal ein Beispiel VfB Stuttgart zu erläutern. Da spielen jetzt vier japanische Spieler. Du hast den Nationalmannschaftskapitän mit Endo, du hast den Haraguchi, du hast den Ito, du hast also vier japanische Spieler in deinem Kader, hast eine sehr ordentliche Historie auch mit japanischen Spielern. Okazaki war da, Salai war da. Also man hat zahlreiche japanische Spieler, die gute bis sehr gute Erfahrungen in Stuttgart gesammelt haben, die dem VfB glaube ich, auch zu vielen Erfolgen verholfen haben. Natürlich ist es ein Treiber, natürlich ist es ein Boost, das über die Einzelspieler zu machen. Und natürlich öffnet es leichter Türen. Nein, deshalb, weil ich einfach sage, dass eine Internationalisierungsstrategie in einem Gesamtkontext gesehen werden sollte. Und ich glaube, dass es wichtig ist, verschiedene Richtungen der Internationalisierung zu beleuchten. Das ist sicherlich der Spieler oder die Einzelspieler. Das sind aber auch politische Strukturen. Gibt es Städtepartnerschaften? Gibt es Partnerschaften zwischen Regionen? Gibt es kulturelle Gemeinsamkeiten? Welche Wirtschaftsfaktoren spielen in dem Verein eine Rolle, die vielleicht im japanischen Markt, die den japanischen Markt vielleicht als spannenden Ansatz sehen. Gibt es mittelfristig vielleicht Partner, die man in dem Zielland erzielen will? Wie ist meine Medienpräsenz? Und last but not least, über das, was wir bereits gesprochen haben, wie ist die Wettbewerbssituation in dem jeweiligen Land, weil Japan natürlich ein hochspannender, ein hochinteressanter Markt ist, bei dem viele Clubs um dem sich viele Clubs streiten und das natürlich dann auch für einen in An- und Abführung kleineren Verein schwieriger ist, ohne den Player-Driven-Ansatz reinzufliegen. Dementsprechend glaube ich nochmal ja, weil dieser Spieler, der dann aktuell da ist, oder die Spieler, die aktuell da sind, sicherlich ein Ansatz sein kann. Und nein, weil ich einfach der Meinung bin, oder wir die Erfahrung jetzt auch gemacht haben, dass eine Gesamtstrategie mit der Beleuchtung aller relevanten Faktoren, die ich eben versucht habe zu erklären, zum Ziel führt. Weil ich ganz einfach glaube, in dem Moment, wenn jetzt ein Spieler X den Verein zu Club Y wechselt, dann wechseln natürlich auch die Followerschaften. Das hat sich natürlich über die Jahre auch geändert, dass mittlerweile viele, speziell die jüngere Zielgruppe, mit den Spielern mitwandert. Und es ist ja extrem wichtig, dass man dann trotzdem die Präsenz und die Sichtbarkeit aufrechterhält und die Nachhaltigkeit auch gegeben ist. Dementsprechend nochmal ja, aber in erster Linie nein, weil es immer unter dem Gesamtansatz der strategischen Zielführung hinterfragt werden muss. Und da spielen viele Faktoren eine Rolle.
Das scheint aber so zu sein, dass die heutigen jugendlichen Fußballfans, auch internationale jugendliche Fußballfans, eher einem Spieler anhängen, Fan von einem Spieler sind, anstatt von einem Verein. Aber du hast angedeutet, die mediale Begleitung in sozialen Medien muss da natürlich auch stimmen. Das heißt, es baut so ein bisschen Druck nicht auf den einzelnen Spieler auf. Der wird sicherlich sein Management haben, das die sozialen Medien bespielt. Aber die Vereine müssen das ja auch leisten. Wenn man dann enttäuscht wird, dann wird es schwer. Deswegen bin ich wieder gedanklich bei diesen Vereinen, die wir eben schon besprochen haben. Können die das leisten? Und wenn ich überlege, dass unsere Aushängeschilder der Bundesliga, Borussia Dortmund, Bayern München, im Winter auf den asiatischen Markt fliegen, die Flughafenhallen voll sind von Fußballfans, die ihre Stars jetzt aus nächster Nähe sehen, und stell mir jetzt gedanklich vor, Arminia Bielefeld landet, ist die Flughafenhalle dann auch so voll?
Nein, weil der Verein Bayern München Kraft ihres Brandes schlicht und ergreifend weltweit so stark ist, dass Personen wie Thomas Müller, keine Ahnung, Serge Gnabry oder Mané oder wer auch immer man dann jetzt nennen mag, per se durch die Kraft ihrer Individualität und ihrer Persönlichkeit einfach ein großes Interesse wecken. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass jetzt beispielsweise Arminia Bielefeld durch das Netzwerk, das man sich über die Jahre oder jetzt über die letzten 2-3 Jahre in Südafrika aufgebaut hat, glaube ich schon, dass da einige an den Flughafen kommen werden, den Club empfangen werden, dann ist es eher die jüngere Zielgruppe, die sich einfach mit dem Verein identifiziert. Ich versuch's auch mal so zu erklären. Wir hatten mit dem VfL Bochum 2021 ein Pilotprojekt in Vietnam gestartet, wo wir gesagt haben, die Fußballschule läuft so gut, wir haben jetzt das vietnamesische Fernsehen mehrfach bei unseren Jugendfußballaktivitäten mit drin, lass es uns mal probieren mit einer Watching-Party. So, und das war dann so, dass die Watching-Party, wir haben uns das Spiel natürlich gegen Bayern München danach ausgesucht, die Watching-Party war ausgebucht, also es war jetzt kein riesen Coffeeshop in Vietnam, aber ein kleiner, feiner Coffeeshop, der tatsächlich ausgebucht war. Es war alles blau-weiß gebrandet. Es waren alle Kinder in blau-weißen Bochum-T-Shirts oder Trikots da. Es waren Fahnen vom VfL vor Ort. Der Verein hat das Spiel natürlich dann mit 4-2 noch gewonnen. Und die Story war dann am Ende rund. Und wir hatten dann überlegt, probieren wir es nochmal mit einer zweiten Watching-Party. Hatten die dann gemacht letztes Jahr wieder in Ho Chi Minh City gegen die Frankfurter Eintracht. Das war wieder ausgebucht, war wieder ein großer Erfolg. Der Verein hat wieder gewonnen. Und morgen findet es schon die dritte Watching Party in Vietnam statt gegen den FC Schalke 04. Da wird es eine Live-Fragestunde mit Gerrit Holtmann geben. Da wird es eine Halbzeitanalyse mit Darius Wosch geben. Sprich, die vietnamesischen Teilnehmer, Gäste dieser Watching Party, aber insbesondere auch die Kinder der Fußballschule können dann hautnah Fragen 1:1 den VfL-Profis oder den Ex-Profis oder den Legenden stellen, sodass das, wie ich es eben mehrfach bereits erwähnt habe, natürlich mit einer richtigen Strategie schon möglich ist, wirklich Relevanz zu bekommen. Und was wir jetzt schon wissen, ist, dass die Watching Party morgen auch wieder ausverkauft sein wird oder voll sein wird. Und dementsprechend nochmal, bleibe ich dabei. Es hat viel mit dem Ansatz zu tun, es hat viel mit der Strategie zu tun. Und am Ende des Tages, glaube ich, muss man auch irgendwie einfach gewisse Dinge ausprobieren und einfach machen. Aber nichtsdestotrotz geht es wirklich darum zu sagen, okay, ich muss mehr Vertrauen aufbauen, ich muss insbesondere die jüngere Zielgruppe für mich gewinnen, weil nochmal der 40-jährige Liverpool-Fan, den werde ich nicht mehr umpolen können auf die Bundesliga. Aber ich glaube, die Bundesliga hat extrem großes Potenzial, die jüngere Zielgruppe für sich zu gewinnen. Und mit dem ganzen Mediennutzungsverhalten, das sich ja immer mehr ändert, wo die Liga, glaube ich, einen extrem guten Job macht. Und ich glaube auch, dass viele Vereine jetzt die Internationalisierung wirklich wahrnehmen und ernst nehmen, dass da eine Sensibilisierung im Moment stattfindet, die wirklich gut ist. Und ich bin da sehr guten Mutes, und das kann ich jetzt für die Clubs, die wir betreuen, sagen, bin da sehr guten Mutes, dass wir als Dachverband, als Liga, aber auch als Einzelverein da schon mit Wucht zumindest in mini-kleinen Schritten die englische Premier League näher rücken können. Aber zur Wahrheit gehört halt auch dazu, dass die meilenweit entfernt ist, dass da ganz andere Manpower in den Märkten am Werk ist und dass es da noch extrem viel Arbeit und extrem viele Jahre dauern wird, um diesen Vorsprung, den sie haben, zu verkürzen. Aber das ist ja auch unsere Motivation, für das machen wir ja auch, für das gehen wir mit viel Herzblut an die Sache ran. Und freuen uns dann doch immer, wenn jetzt morgen Bochum gegen Schalke in Vietnam in einem ausverkauften Coffeeshop stattfindet und die Kids die blau-weißen Fahnen dann schwenken. Und das ist dann schon eine Bestätigung der Arbeit, aber auch umgekehrt eine Bestätigung für die Liga, dass auch kleinere Clubs, in An- und Abführung kleinere Clubs, es gut machen können.
Wir müssen vielleicht auch sagen, Kinder in Coffeeshops, würde man jetzt auf den ersten Blick sagen, das sind nicht die Coffeeshops, die man jetzt so aus den Niederlanden kennt. Nee.
Also Coffeeshops in Vietnam sind im Prinzip vergleichbar wie bei uns Cafés, also kleine Restaurants.
Und richtig stellen oder darauf hinweisen müssen wir, sprechen tatsächlich einen Tag vor dem Revierderby, aber diese heutige Ausgabe vom Bosses Bundesliga-Blog ist erst nach dem Revierderby zu hören. Also von daher wissen wir leider noch nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Aber ich vermute, diese Vereine werden ja auch dann sich finanziell engagieren. Sicherlich mit dem Hoffen, das, was wir investieren, kriegen wir irgendwann mal wieder in Person von zwei Beinen, wo ein talentierter Fußballer sagt, ja, ich bin damals in Bochum in der Fußballschule gewesen und jetzt komme ich aus Vietnam und kick für den VfL. Und den hat keiner auf dem Scouting gehabt und der VfL hat ihn entdeckt. Ist das schon in der Vergangenheit passiert, dass Sie über dieses Engagement der Vereine Mainz, Bochum, Stuttgart, Bielefeld da Top-Fußballer entdeckt habt, die tatsächlich vorher durch das Scouting-Raster international durchgerutscht sind?
Ich glaube, auch hier muss man differenzieren. Also ich kann die Antwort mit Ja beantworten, ohne jetzt ins Detail einzugehen, Also über die weltweite Arbeit, die wir jetzt als Firma Schächter Sports betreiben, sind einige talentierte Jungs tatsächlich über dieses Football Development Programm in Deutschland bei verschiedenen Vereinen gelandet. Also Beispiel ist vielleicht der Weston McKennie, der frühzeitig in einem Programm bei uns war, der bei Juventus oder jetzt bei Leeds United spielt, der zu Schalke gewechselt ist. Dann haben wir einen Spieler, der bei Holstein Kiel einen Profivertrag unterschrieben hat. Zahlreiche Spieler, die aktuell noch in Nachwuchsleistungszentren spielen, die über verschiedene Länder nach Deutschland irgendwo den Weg gefunden haben. Ja, das gibt es in der Tat, ist aber sicherlich nicht der erste Ansatz. Und ich glaube, dass es darum geht, einen entsprechenden Impact im Land auch zu hinterlassen, um, wenn wir jetzt auch über Vietnam sprechen, die Strukturen versucht auch ein Stück weit besser zu machen, die Trainer sensibilisiert über die wichtigen Themen im Fußball, wie wichtig ist zum Beispiel der erste Kontakt, was muss nach einer erfolgreichen ersten Aktion passieren, wie stelle ich mich richtig, also Thema offene Stellung und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Themen und ich glaube nochmal, in erster Linie geht es darum, einen entsprechenden Impact im Land zu hinterlassen, und wenn dann irgendwann ein talentierter Junge bei rumkommt, dann ist es natürlich umso erfreulicher. Aber da gibt es natürlich jetzt auch die, ich sage mal, fußballerisch besser entwickelten Länder gut entwickelten Länder wie mittlerweile die USA. Da ist es schon so, dass da wirklich talentierte Jungs rumrennen. In Vietnam hat man dann ein Stück weit noch Arbeit. Also von dem her muss man das auch immer länderspezifisch sehen und länderspezifisch auch einordnen. Dementsprechend Ist es der Fall, wie bereits erwähnt, aber ist es definitiv auch kein erstes Ziel.
Jetzt haben wir immer wieder über Mainz, Bielefeld, Stuttgart, Bochum gesprochen, aber ihr habt ja viel mehr Partnervereine, die dann eher aus dem Amateurverein oder Amateurbereich stammen. Wenn wir jetzt wissen, so, ich sage jetzt mal, die zweite Reihe der Bundesliga versucht, in die ausländischen Märkte zu gehen und sich dort zu vermarkten, fallen dann diese Amateurvereine, ich nehme mal SV Elversberg, TuS Koblenz, FK Pirmasens, fallen die dann komplett hinten rüber, weil für die bleibt dann gar nichts mehr, weil da muss ich ja noch mehr investieren, um zu sagen, hey, das ist ein Verein aus der möglicherweise vierten Liga in Deutschland. Ist das trotzdem interessant für die jeweiligen Kids, die da in den Ländern dann Fußball spielen wollen?
Ich glaube, wenn wir jetzt bei den genannten Clubs bleiben, geht es nicht darum, dass wir jetzt ein FK Pirmasens internationalisieren. Ich glaube, das macht keinen Sinn und es wäre auch würde am Ziel vorbeigehen, zumindest im aktuellen Moment. Wir haben eben über Spieler Talententwicklung oder Spieler interessante Spieler gesprochen. Ich glaube aber gerade auch für die Vereine ist das Thema Talententwicklung, Talent-ID von großem Interesse. Ich glaube, das sind alles Clubs, TuS Koblenz, FK Pirmasens, Wormatia, Worms, was auch immer, sind alles Clubs, die wenn es einen interessanten amerikanischen Spieler oder ausländischen Spieler im Generellen sind, die eine Möglichkeit suchen, eine reale Möglichkeit suchen, auf dem europäischen Markt oder auf dem deutschen Markt Fußball spielen zu können, dann sind das natürlich genau die Clubs, die vielleicht den talentierten Spieler, der von seiner Qualität her vielleicht nicht so gut ist wie für den VfB Stuttgart oder für Mainz 05, das sind dann die Clubs, die tatsächlich froh und dankbar sind, wenn da Spieler mit 18 den Weg nach Deutschland suchen. Also wir haben jetzt zum Beispiel für kommende Saison wechselt ein Kanadier zum FK Pirmasens, wechselt ein Malaysianer nach Pirmasens. Da waren in der Vergangenheit viele Amerikaner. Also ich kann die Liste jetzt weiterführen. Deshalb glaube ich, dass diese Reihe der Clubs, mit denen wir kooperieren, auch ein weiterer Hebel unseres Ansatzes damals war, den ich eingangs erwähnt habe, zu sagen, okay, welche Clubs benötigen vielleicht auch Hilfe, was die Talent-ID angeht. Und welche Clubs brauchen vielleicht auch Hilfe, dass internationale Talente vorspielen. Dementsprechend haben wir als zweite Maßnahme unserer damaligen Geschäftsidee identifiziert, dass es Clubs sein müssen, die eine sehr gute Jugendarbeit betreiben, im Umfeld sich bewegen, wo vielleicht die Talente von den ganz großen Vereinen oder die Top-Talente bei den ganz großen Vereinen in der Region spielen. Und das war dann damals der zweite Ansatz zu sagen, okay, auch hier wollen wir es maximal ehrlich, maximal nachhaltig und auch maximal transparent machen und haben dann mit den Clubs auch hier langfristige Verträge abgeschlossen, um dann auch Kindern in den verschiedensten Ländern keine Träume zu verkaufen, sondern Realitäten zu verkaufen. Die Realität ist schlicht und ergreifend die, dass es oft so ist, dass ein Kind die Qualität hat für einen guten Jugendverein wie den FK Pirmasens, aber es noch nicht reicht für Top-Junioren-Bundesliga beispielsweise zu spielen. Dementsprechend nochmal, war das der zweite Ansatz unserer Firmengründen damals zu sagen, okay, wir haben die Profivereine, für die es interessant ist, nachhaltige Präsenz zu bekommen und B, es gibt aber auch genügend Vereine, für die es interessant ist, über die x-tausend Spielern, ich glaube mittlerweile haben wir 60.000 Spieler gesehen und trainiert über die Jahre jetzt, dass da genügend interessante Jungs dabei sind, die auch eine Möglichkeit suchen, auf eine ehrliche Art und Weise in Deutschland auch Fußball spielen zu können. Da haben wir tatsächlich auch wirklich tolle Erfahrungen gemacht. Also hier beim lokalen Verein in Hauenstein haben wir Spieler, die einen tollen Job jetzt nachgehen, die in der Region anerkannt sind, die kleinen Taler beim lokalen Verein verdienen. Das sind auch tolle Geschichten, über die wir sehr, sehr stolz sind und die Teil des damaligen Ansatzes war, wie wir die Firma dann versucht haben aufzubauen.
SC Hauenstein, Regionalliga damals, war höchste Amateurklasse. Wo sind Sie im Moment?
Richtig. Landesliga, siebte Liga.
Ja. Zu klein, um was Großes zu erreichen wahrscheinlich, ne?
Ja, ist ein Großsponsor ausgestiegen damals vor, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren und sind dann freiwillig von der Verbandsliga, also sechsten Liga, in die siebte Liga zurückgegangen. Haben sich jetzt seit 2 Jahren wieder gefangen, haben das Ganze auf seriöse Weise wiedergestellt. Die Jugendabteilung ist sehr ordentlich, also sie spielen Verbandsliga, also dritte Liga. mit den U17 und U19 Junioren. Das ist schon alles ordentlich und dementsprechend immer, die werden schon langsam wieder zurückkommen, aber in so einer Region hier ist es dann ohne Großsponsor, wie es damals zur Regionalliga, also damalige Drittliga-Zeiten war, schwierig, das aufrechtzuerhalten.
Lang, lang ist sie aber im SC Hauenstein, kann ich mich noch daran erinnern. Damals Regionalliga West-Südwest hieß sie, glaube ich, sogar. Ne?
Große Spiele, Alemannia Aachen, ja. Bielefeld, Rot-Weiß Essen. Ja, es war für so ein Dorf schon äußerst spannend und äußerst interessant. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das könnte man mit dem heutigen dritten Liga oder auch Regionalliga, weiß ich nicht, ob das für so einen Verein nochmal ein erstrebenswertes Ziel ist. Also ich glaube, Regionalliga könnte man noch darstellen, aber mehr gibt dann auch das Umfeld, auch die Region, gibt es da nicht her. Da ist der FK Pirmasens, also als in An- und Abführung großer Nachbar, schon der interessantere Verein.
Ich kann mich an ein richtig tolles Stadion erinnern, in einem Dorf, muss ich sagen, was nicht mal ein Ortsschild hatte. FSV Salmrohr. Da gab es nur.
Ja, auch bei uns in der Region.
Ein grünes Bauern.
Tolles Stadion, richtig. Guter Verein, aber ähnlich problematisch wie das Thema Hauenstein, damals auch von einem Mäzen, nenne ich es jetzt einfach mal, geführt. Und der Mäzen hat dann irgendwann auf die Zahlung eingestellt und dementsprechend ging es dann mit dem Verein auch ein Stück weit. Aber die haben sich auch wieder gefangen. Ich glaube, die spielen jetzt Rheinlandliga, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist auch wieder auf einer Basis, wo ganz ordentlich ist.
Wir kommen komplett weg, Sebastian Schächt, vom Thema Auslandsvermarkter der Bundesliga. Wir haben netterweise mit dir darüber sprechen können, wie du das machst mit deinem Unternehmen Schächter Sports. Und wenn ich das so richtig zusammenfasse, sagst du, was wir, sprich Schächter Sports, machen, ist genau der richtige Ansatz.
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, es eröffnet neue Möglichkeiten für Clubs und es eröffnet neue Möglichkeiten, was Schönes, was Nachhaltiges, was Gutes aufzubauen. Dementsprechend nochmal machen wir das, was wir machen, mit viel Herzblut, mit viel Leidenschaft, mit viel Energie, wohl wissend, dass es nicht einfach ist, gegen die Großen der Branche erfolgreich zu sein. Aber das ist ja auch immer schön, dann so ein bisschen der Kleine zu sein, der dann gegen die Großen versucht, Präsenzen zu gewinnen. Und das, glaube ich, kriegen wir bisher ganz gut hin und werden es auch in Zukunft ganz gut hinkriegen.
Das wünsche ich euch. Dankeschön, Sebastian Schächter, dass es im Moment Zeit hat, mal über eure Auslandsvermarktung der Bundesliga zu sprechen, von den Vereinen, die nicht in der ersten Reihe stehen, aber trotzdem sich engagieren und versuchen, da auch im Ausland neue Märkte zu erschließen, nicht nur finanziell, sondern auch vom Spieler her. Dankeschön, Sebastian Schächter.
Vielen Dank. Bis demnächst.
Vielen Dank, Sebastian Schächter, dass du mal einen Einblick gewährt hast in dein Modell, Vereine aus der Bundesliga, die nicht ganz so prominent sind, auch im Ausland zu vermarkten und das mit großem Erfolg. Dankeschön, Sebastian Schächter. Das war die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr könnt mit mir den Kontakt aufnehmen über Facebook, über LinkedIn, über Instagram, über Twitter, über meine Homepage. Da gibt es nämlich auch ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Da melde ich mich gerne. Bei diesem Weg könnt ihr auch mal Themenvorschläge einreichen. Und wer neu reingehört hat, herzlich willkommen in Bosses Bundesliga-Blog. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Kostenlos natürlich. Einfach abonnieren und dann verpasst ihr da nichts. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Boss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.